Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Bagger Cebit. Die Industriemesse zeigt IT mit angeschlossener Hardware. Unkritischer Einsatz. 5G-Anwendungen in Fabriken brauchen eine Rückfalllösung. Google Power. Der Suchmaschinenkonzern bestimmt die Richtung im Web. Digitale Ambivalenz. Big Data-Technologien sorgen für Angst und auch für Zuversicht. Und das digitale Logbuch Liftboy 4.0.
Wir sehen im Moment, dass es immer in der Fabrik noch Menschen gibt, die verlagern ihre Tätigkeit, manchmal mehr zur Überwachung, aber manchmal auch zu Tätigkeiten, wo man einfach mehr Flexibilität braucht. Und dieses kooperative Arbeiten, das wird sich verlagern, aber so eine 0-1-Geschichte ist das nicht.
Sagt Dr. Klaus Dressler vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern. Eine 0-1-Geschichte, das würde bedeuten, kein Mensch mehr in der Fabrikhalle, seine Arbeit hat der Roboter übernommen. Genau das aber wird nicht passieren. So jedenfalls wurde die Zukunft auch der Fabrikarbeit in dieser Woche auf der Hannover Messe Industrie diskutiert. Wie stellten sich denn die Forscher auf der Industriemesse die Kooperation von Mensch und Maschine vor, Peter Welchering?
Also die bleiben dabei. Der Mensch trifft letztlich die Entscheidungen über Produktionspläne, er greift im Bedarfsfall ein, aber er erledigt auch noch Arbeiten, die der Roboter eben nicht erledigen kann. Roboter beispielsweise sind ganz gut im Umgang mit festen, mit starren Materialien. Bei flexiblen Materialien wie Schläuchen, da gibt es noch Probleme und da muss der Mensch dann mit anfassen. Wie solche Prozesse dann aussehen, dafür haben Klaus Dressler und seine Kollegen im Fraunhofer-Institut Simulationsmodelle entwickelt. Und die wurden auf der Industriemesse genauso intensiv diskutiert wie die Oberhoheit des Menschen über die Digitalisierungsprozesse in der Industrie insgesamt. Da erwarten Politik und Wirtschaft rasante Entwicklungen. Da sagen aber auch Forscher und Praktiker, übersteigert mal nicht eure Erwartungen zum Beispiel an KI-Systeme oder an die Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G. Hier bietet die Industriemesse das Forum, zu dem sich eigentlich die Cebit hätte entwickeln sollen, was die Cebit-Verantwortlichen, die Cebit-Programmverantwortlichen während der vergangenen 3 Jahre aber vor lauter Festival- und Lifestyle-Begeisterung eben nicht geschafft haben. Nämlich eine kritische Einschätzung der digitalen Trends auf Wirtschaft und Gesellschaft geben zu lassen. Wobei die Industriemesse den wirtschaftlichen Aspekt der Digitalisierung natürlich viel stärker macht. Kurzum, die Industriemesse, die hat sich entwickelt zu so einer Art Cebit plus Bagger.
Und diese Entwicklung wurde vor allen Dingen bei den Diskussionen und Exponaten deutlich, die sich mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G beschäftigten. Und sie wurde deutlich bei der Frage, wie denn Sicherheit in der Fabrik und in der Arbeitswelt der Zukunft noch gewährleistet werden kann.
Die politische Komponente bei 5G ist natürlich sehr interessant. 5G ist an sich einfach ein Schlagwort, ein Marketing-Schlagwort, ein Politik-Schlagwort. Aber streng genommen hat die Sicherheit der Geräte mit 5G an sich nichts zu tun. Das heißt, 5G in dem Moment als politische Diskussion ist unabhängig von der Sicherung der Geräte selber. Das ist, man kann es fast sagen, kalter Kaffee oder etwas überspitzt ausgedrückt, etwas, was man seit einiger Zeit beherrscht, was unabhängig auch von 5G funktioniert.
Udo Schneider, Security Analyst bei Trend Micro, über die aktuelle Sicherheitsdiskussion um den 5G-Mobilfunkstandard. Bei der Sicherung der Geräte, die in den Fertigungsstätten mit 5G arbeiten, setzen die Experten zum einen auf die klassischen Methoden der Gerätesicherung, zum anderen auf Rückfallmöglichkeiten in den bereits eingeführten 4G-Standard.
Auch mit 4G kann man heutzutage sehr viele Anwendungen durchführen, die auch kritisch sind in Bezug auf Latenz, die kritisch sind in Bezug auf Jitter. Ich darf halt diese Anwendungen nicht auf einen, nenn es mal, normalen Mobilfunkmasten oder auf einen Bereich, auf einen logischen Bereich des 4G-Netzwerkes aufsetzen, in dem mal 20.000 andere Geräte eingeloggt sind. Streng genommen technologisch anbieten, kann ich aber eine Dienstqualität über 4G genauso.
Allerdings darf diese Rückfallmöglichkeit in den Fabriken nicht dazu führen, sich mit der 5G-Einführung Zeit zu lassen. Denn immer mehr Geräte in immer kritischeren Anwendungen werden vernetzt. Michael Schäffler von der Zeiss Group zieht daraus die Konsequenz.
Dann benötige ich dafür eine hohe Bandbreite, um diese Daten an einen Auswerterechner übertragen zu können. Und wenn ich einen Prozess habe, der gesteuert werden muss und auch ein Sensor muss angesteuert werden, dann benötige ich kurze Latenzzeiten und verlässliche Antwortzeiten des Systems, um einen solchen industriellen Prozess überhaupt ausführen zu können.
Und das führt nicht nur zu einem Neubau der informationstechnischen Struktur in den Fabriken. Denn immer mehr Entscheidungen, die bisher die Software in den Endgeräten und in den Routern treffen musste, wird bei 5G in das Netz verlagert. Udo Schneider von Trend Micro.
5G ist eine neue Art, Netzwerke zu betreiben, eine neue Art, auch Netzwerke aus Kundensicht zu sehen. Das heißt, 5G ist eine Konvergenz verschiedenster Technologien. Sie können 5G im Grunde genommen über die klassische Luftschnittstelle fahren. Sie können 5G über Wi-Fi fahren, über LoRa, wenn es sein muss, über sowas Kleines wie Bluetooth. Das heißt, hier konvergieren einfach verschiedenste Netzwerktechnologien, die ich dann als Kunde, als Betreiber, als Dienstleister auch gleich betrachten kann. Sie können mit 5G aber genauso gut Dinge, die Sie bisher bei sich im Rechenzentrum machen mussten, die sich bisher bei sich auf dem Router machen mussten, als Programm in das 5G-Netzwerk hochladen. Das heißt, Sie können Entscheidungen, die vorher Ihr Router gemacht hat, als Programm definieren, dies Ihrem Carrier geben und dann wird so gesehen Ihr Programm, was Routing als Beispiel angeht, was Geo-Routing angeht, vom Backbone direkt ausgeführt, ohne auf Ihre Router zuzugreifen. Das heißt, 5G ist deutlich mehr als nur die reine Luftschnittstelle.
Die veränderte Produktionssituation in den Fabriken braucht diese Konvergenz der Netzwerktechnologien, meint Michael Schäffler von Carl Zeiss.
Es wird immer notwendiger sein, dass Geräte wie Sensoren oder Aktoren mit Steuerungen kommunizieren müssen. Aber sowohl die Roboter, aber auch die Bauteile, die geprüft werden müssen, kommen zum Beispiel auf fahrerlosen Transportsystemen in die Zelle. Und dort benötige ich natürlich eine Wireless oder eine drahtlose Kommunikation.
Das wiederum erfordert völlig neue Sicherheitsstandards. Udo Schneider?
Viele Geräte, wie sie früher gebaut wurden, viele Produktionsstraßen, viele Zellen, viele Maschinen wurden einmal aus Safety-Sicht abgenommen und durften dann nie wieder verändert werden, weil ansonsten die Safety-Betrachtung, eine neue Safety-Betrachtung notwendig geworden wäre. Das ist heute mit vernetzten Geräten nur noch sehr schwer durchzuhalten, weil ein Security-Problem, also ein Problem in der IT des Gerätes, kann durchaus Safety-Relevanz haben. Das heißt, ich muss heute die Möglichkeit haben, ein Gerät auf den neuesten Security-Stand zu bringen, ohne eine ganz langwierige Safety-Betrachtung zu machen.
Wie sieht es denn mit der Umsetzung dieser Konvergenz von Netzwerktechnologien, aber auch mit damit verbundenen neuen Produktions- und Sicherheitsstandards aus, Peter Welchering?
Da klappt der Dialog von Fachverbänden der Wirtschaft und der Politik noch nicht so ganz richtig gut. Das hat auch damit zu tun, dass die Entscheider im Gesetzgebungsverfahren, nämlich die Abgeordneten, von den vielen technischen Details, die bei solchen Regulierungen eben auch berücksichtigt werden müssen, oftmals völlig überfordert sind. Gleichzeitig misstrauen nicht wenige Entscheidungsträger in der Politik dann auch den Vorschlägen der Fachverbände der Wirtschaft. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Ja, und dann entstehen politische Diskussionen, die so ein bisschen ins Abseits führen. Beispielsweise die derzeitige Diskussion über die Veränderungen der Arbeit durch den Einsatz künstlicher Intelligenz.
Gab es da auf den Konferenzen und Veranstaltungen der Industriemesse auch Vorschläge, was geändert werden muss?
Ja, da gab es tatsächlich zahlreiche Hinweise. Ob die aber die Politik erreichen und erreicht haben, das ist sehr fraglich, denn die wurden erst in der zweiten Wochenhälfte und Messehälfte auf den Fachkonferenzen, nicht aber zur Eröffnung und zu Beginn der Messe vorgenommen und diskutiert, als eben die politische Prominenz da war. Ganz konkret bedeutet das, Wissenschaftler haben hier eine Vermittlungsfunktion, aber diese Vermittlungsfunktion, die wird eben von der Politik zu wenig beachtet und sie wird von der Politik auch noch nicht so richtig angenommen.
Können wir das am Beispiel des Einsatzes von KI-Systemen in der Arbeitswelt 4.0 festmachen?
Ja, das kann man da festmachen. Die Politik diskutiert KI-Systeme hier unter zwei Aspekten. Entweder in Richtung der Inferenz oder der sogenannten Big-Data-Analysen, wo es dann um Prognosen geht. Und da haben wir es eigentlich gar nicht mit dem Einsatz von KI zu tun, sondern mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das wird auch bei der vorsorgenden Wartung von Maschinen deutlich. Da sollen Verschleißteile dann ja ausgetauscht werden, bevor sie kaputt gehen. Diese Prognosen, die werden in der politischen Diskussion dann auf menschliches Verhalten etwa übertragen und dann wird es endgültig schief. Der zweite Punkt, wo Mustererkennung und wo Methoden maschinellen Lernens eingesetzt werden, da haben wir es mit eng begrenzten Arbeits- und Erkenntnisbereichen zu tun. Also eine Mustererkennung beispielsweise, die Schweißnähte prüfen kann, die kann keine Hauttumore erkennen. Und hier wird eben auch in der Politik noch viel zu stark verallgemeinert und das kritisieren die Praktiker und die Wissenschaftler.
Auch im Sicherheitsbereich fordern ja Wirtschaft und Wissenschaft massive Änderungen. Was muss da geschehen?
Da liegen oftmals Fachverbände und Wissenschaft ja noch so ein bisschen auseinander. Und das hat damit zu tun, dass die Fachverbände der Wirtschaft immer auch ein bisschen Lobbyismus betreiben. Und die wollen natürlich durch diesen Lobbyismus die gesetzlichen Hürden so niedrig halten wie möglich. Die Wissenschaftler dagegen, die interessieren sich oft gar nicht für die gesetzlichen Hürden, sondern die wollen begründete Standards definieren. Das müssen keine Gesetze sein, das ist denen egal. Das können auch Industriestandards sein. Und bei den Industriesteuerungen, die eben ein neues Sicherheitskonzept brauchen, zeigt sich das dann auch sehr deutlich. Hier hier brauchen wir die Einbindung von Methoden der IT-Security in die Sicherheitsstandards der Industrie. Und letztere kommen natürlich aus der analogen Welt. Und genau dieser Anpassungsprozess an die Erfordernisse digitaler Produktionsprozesse, der steht jetzt an.
Die Hannover Messe Industrie besuchte Peter Welchering für uns. Vielen Dank für die Informationen.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Während sich in Hannover die Welt der produzierenden Industrie traf, da gaben sich in München die Vertreter der Suchmaschinenoptimierungsbranche auf der SMX die Klinke in die Hand. Zugegeben, was die Größe und die Bedeutung der beiden Veranstaltungen angeht, da liegen natürlich Welten dazwischen. Aber man mag es kaum glauben, Suchmaschinenoptimierer sind mittlerweile überall zu finden. Sie arbeiten in Agenturen, in Beratungsgesellschaften oder in Unternehmen mit einem großen eigenen Internetauftritt. Und die Aufgabe der CEOs, der Search Engine Optimizers, besteht darin, Webseiten so zu gestalten, wie Google das gerne hätte. Oder besser gesagt, sie machen das, was Google eigentlich will. Nur wer das befolgt, bringt seine Kunden ganz nach oben im Ranking. Die Welt der CEOs, das ist eine Branche, in der die Algorithmen des großen Internetkonzerns Gesetz sind. Achim Killer berichtet.
Am besten stellt man sich die Tätigkeit eines Suchmaschinenoptimierers wie die eines Auguren in der Antike vor. Der Augur versucht, die Zukunft vorherzusagen und beobachtet dazu den Flug der Vögel. Und der Suchmaschinenoptimierer versucht, den Willen Googles zu ergründen und beobachtet zu diesem Zweck geheimnisvolle Serptänze im Cyberspace. So nennt man es, wenn Google den Algorithmus und damit die Ergebnisanzeige der Internetsuche ändert, die Search Engine Ranking Pages.
Es kommt eine Veränderung im Algorithmus und plötzlich von einem Tag auf den anderen sind die Ergebnisse komplett durchgeschüttelt. Und das Beispiel, glaube ich, mit den Auguren ist ganz gut. Tatsächlich, viele Suchmaschinenoptimierer lesen Patente von Google und wir versuchen darüber zu verstehen, was jetzt gerade die Intention ist, und aus diesem Wissen versuchen wir dann Thesen abzuleiten und sagen, wir könnten uns vorstellen, dass das und das passiert ist. Dann diskutieren Suchmaschinenoptimierer über die Veränderung und manchmal kommuniziert Google, ja, wir hatten nebenbei eine Veränderung.
So Alexander Holl vom Veranstalter der Münchner Konferenz. Im März hat Google wieder die Ranking-Pages tanzen lassen. Das Update wird EAT genannt, steht für Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness.
So you can see a number of platforms.
Deshalb werden jene Plattformen besser gelistet, deren Angebote längerfristig angelegt sind, die umfassendere Antworten geben, die allgemein als zuverlässiger gelten und die in ihrem Bereich eine angesehene Marke darstellen. And more notably
branded in their space. Sagt Rand Fishkin, Autor zahlreicher Bücher, Artikel und Blogs zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Google setzt durch, wie es das Web haben möchte. Aktuell geht es um inhaltliche Qualität. Außerdem soll es möglichst sicher sein und Seiten sollen auch per Mobilfunk schnell übertragen werden können, weshalb der Konzern schlanke und mit Transportverschlüsselung gesicherte Seiten bevorzugt. Die Suchmaschinenoptimierer setzen Googles Vorgaben klaglos um. Ein aktueller Trend aber lässt sie dann doch etwas hadern. Zero-Click-Search nennt es Rand Fishkin.
So this is when someone searches on Google.
Das ist, wenn jemand sucht und Google beantwortet selbst, was der Sucher wissen möchte. Man muss keine Suchergebnisse anklicken. Websites bekommen dann keinen Traffic. Und die Suche nutzt ausschließlich Google.
Only Google who gets the benefit of the search query.
Beispiele sind die Bildersuche und der Knowledge Graph, das kleine Infokästchen rechts oben auf der Suchseite. Auch andere Internetkonzerne versuchen, die Surfer möglichst lange auf den eigenen Seiten zu halten. Social-Media-Plattformen etwa bevorzugen Posts, die keine externen Links enthalten.
Die Algorithmen von Facebook, Twitter, LinkedIn und allen anderen bevorzugen Posts, die die Leute auf der Seite halten, gegenüber solchen Posts, die Traffic nach außen verursachen. Verleger und Marketingleute haben das bemerkt. Und deshalb sind sie dazu übergegangen, URLs nicht mehr direkt in den Post einzubetten. Sie posten jetzt beispielsweise auf LinkedIn erst einmal nur den Inhalt und stellen die URL dann in den ersten Kommentar dazu.
Noch funktioniert der Trick mit der ausgelagerten URL, aber es ist absehbar, dass die Internetgiganten ihn bald ins Leere laufen lassen. Der Kampf um Klicks und Aufmerksamkeit der Surfer ist gnadenlos, denn letztlich geht es dabei um Werbedollars und davon können die Konzerne nie genug kriegen.
Von der Konferenz für Suchmaschinenoptimierung SMX diese Woche in München berichtete Achim Killer. Die Bundeskanzlerin selbst hat Daten schon vor 3 Jahren zum Rohstoff der Zukunft erklärt. Und nicht nur die Bundesregierung, sondern auch alle anderen, die für das Wohl unseres Landes Sorge tragen, erklären die Digitalisierung zum wichtigsten Schlüssel für die weitere Entwicklung unseres Landes. Das wird nicht zuletzt auch bei den Politterminen auf der Hannover Messe Industrie rauf und runter gebetet. Doch wie sieht eigentlich die Bevölkerung Chancen und Risiken der neuen Technologien? Das wollte die Technische Hochschule Köln zum Thema Big Data genauer wissen und hat deshalb 1000 Bürger in einer repräsentativen Erhebung dazu befragt. Über die Ergebnisse sprach ich mit dem Leiter der Studie, Professor Horst Müller-Peters.
Also Big Data ruft erstmal große Sorgen hervor. Also ist stark mit Befürchtungen verbunden. Das haben wir auch stark aus den Medien. Wir denken an Big Brother und Brave New Worlds. Wir denken an Snowden oder an die Social Scoring Systeme, von denen wir jetzt aus China hören. Also bei den meisten Bürgern erweckt Big Data erst einmal deutlich mehr Sorgen als Hoffnungen.
Ist es Angst?
Ja, es ist auch ein Stückchen Angst. Es ist ein Stückchen Angst, zu sehr überwacht zu werden vom totalitären Staat, auch in Teilen ausgeliefert sein an Teile der Wirtschaft. Nehmen wir mal die berühmten GAFA-Unternehmen, also Google, Apple, Facebook und Amazon, denen man sich in Teilen ausgeliefert fühlt. Also insgesamt überwiegen die Sorgen, auch zum Beispiel, was die Meinungsvielfalt betrifft versus sogenannte Filterbubbles. Wenn wir aber konkret nach Anwendungen Fragen noch nutzen, dann dreht sich das Bild recht stark. Dann wird auch aber einmal deutlich, wie sehr Big Data, Vernetzung unseren Alltag im Prinzip sicherer, komfortabler, effizienter, was immer wir uns wünschen, machen kann.
Gehen wir erstmal nochmal auf die negativen Aspekte ein. Was wird denn ganz konkret negativ bewertet von den Menschen?
Also ganz oben drüber steht die Sorge, völlig transparent und überwacht zu sein, bis hin zu manipulierbar zu sein. Das ist bestimmt dominant. So fürchten auch mehr Menschen, dass die Demokratie Schade nimmt, als dass sie, sagen wir mal, den Vorteil sieht, dass natürlich, das kennen wir vom Internet, auch eine enorme Meinungsvielfalt und Diskussion dadurch ausgelöst werden kann.
Und was wurde positiv bewertet an Big Data?
Ja, also besonders mögen wir es, wenn es unser Leben vereinfacht. Das findet zunehmend Akzeptanz, wenn es unser Leben bequem macht, ohne uns dabei aber sozusagen zu entmündigen. Ein weiterer Punkt, der sehr große Akzeptanz findet, ist dann, wenn es unsere Sicherheit erhöht, gerade auch im Bereich der Kriminalität, also zum Beispiel Wohnungsüberwachung, Einbruchsprävention. Es hat schon fast etwas beunruhigende Züge, wenn es bei der öffentlichen Überwachung geht, von öffentlichen Plätzen zum Beispiel. Da ist die Zustimmung von den Bürgern insgesamt sehr hoch, auch zur Profilierung, zur Nachverfolgung von Personen und zwar interessanterweise ganz unabhängig davon, ob es um Kapitaldelikte geht, also Mord, Totschlag oder Terrorismus oder ob es schon so um die Verhinderung einfacher Delikte geht, wie vielleicht Einbruch, Betrug oder ähnliches, wo der Gesetzgeber durchaus sehr große Unterschiede macht, wo die Daten wirklich genutzt werden dürfen, in welchem Umfang.
Welche weiteren zusammenfassenden Schlüsse konnten Sie denn aus den Antworten der Befragten ziehen?
Also steht tatsächlich ein bisschen im Mittelpunkt diese gewisse Schizophrenie oder dieses Paradoxum. Als Bürger sagen wir, oh je, was passiert mit unserer Gesellschaft? Als Nutzer sagen wir, toll, und gehen ein bisschen ja naiv, arglos damit um. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, dass die Bürger hier ein Stück mündiger werden und ein Stück mehr abwägen. Es hilft ja auch nicht immer nur nach dem Gesetzgeber zu rufen, weil bei neuen Technologien das Gesetz notwendigerweise immer Jahre hinterherhinken wird und dann auch viel zu restriktiv ist. Wenn wir zu restriktive Gesetzgebung haben, haben wir massive Einschränkungen bei dem Nutzen, sei es im medizinischen Bereich, sei es in der Verkehrssicherheit, sei es einfach im Komfort. Und zugleich ist es natürlich auch ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für die deutsche Wirtschaft, wenn sie sozusagen an dem großen Thema, ja, der neue Rohstoff Daten, nicht teilhaben darf. Also zu teilen ist sicherlich auch der Verbraucher gefragt, hier mehr abzuwägen. Was mache ich mit meinen Daten? Wo setze ich sie ein? Und wo bin ich vielleicht ein Stück zurückhaltend?
Das heißt, es gibt noch Unsicherheiten bei den Bürgern im Umgang mit dem Thema Big Data?
Ja, da gibt es recht große Unsicherheiten. Wir haben auch ein wenig das Wissen erfasst, Wissen generell um Digitalisierung. Hier können wir nicht mehr sagen, das war ja mal so ein Stichwort, dass es Neuland ist. Die meisten Menschen kennen sich in Grundbegriffen der digitalen Welt durchaus gut aus. Wir sehen aber, wenn es dann in Thema Vernetzung geht, dann sind doch recht große Wissensdefizite, ob es um Telematik im Verkehrsbereich geht oder ähnliches. Da herrschen nur sehr vage Vorstellungen. Da fehlt noch ein ganzes Stück Aufklärung beim Bürger.
Diese Studie mit 1000 Bürgern, wer hat denn bei Ihnen die Studie beauftragt und was waren dessen Motive?
Die Studie wurde gefördert vom Goslar Institut, Initiative für verbrauchergerechtes Versichern. Das Ziel ist, eine Verbraucheraufklärung zu machen bei neuen Themen, die die Gesellschaft betreffen, die auch die Versicherung betreffen, weil auch im Versicherungsbereich spielt Big Data, Vernetzung eine zunehmend große Rolle. Und es dient einerseits der Aufklärung, aber insbesondere auch darum, politische Diskussionen zu befördern durch Informationen.
Das war Horst Müller-Peters von der Technischen Hochschule Köln über die Meinung der Bevölkerung zu Big Data.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3844.
Dicker, hast du gehört, es geht bergab mit unserer Branche. Die Kriminalität ist stark am Sinken.
Knacki hier. Wenn, dann geht's mit deiner Branche bergab. Ich war noch nie im Knast, im Gegensatz zu dir.
Du lügst.
Ja, außer wenn ich dich da besuchte und Bruno.
Um den mache ich mir wirklich Sorgen. Wenn der mal rauskommt, wovon will er leben?
Ja, das ist wirklich vorbei, Knacki. Nur Idioten versuchen sich heute noch am Geldschrank. Und von Computern hat er eh keine Ahnung. Für Bankraub 2.0 ist Bruno inzwischen zu alt.
Mindestens 4.0 musst du heute können und 5G... Ich war in Hannover, da gab es ganz viel KI und 5G.
Was soll Bruno mit 5G?
Virtueller Fluchtweg. Mit 5G ist er 100-mal schneller weg als auf der, was sagt er immer?
Datenautobahn.
Datenautobahn? So lange sitzt Bruno schon?
Klappt eh nicht mehr, weil die müssen ja jetzt haften, die Autobahnbosse, wenn da was Verbotenes transportiert wird. Sag Bruno, es hat keinen Zweck. Er soll's jetzt mal wirklich mit einem ehrlichen Job versuchen.
Die Autobahnbosse haften? Wirklich? Wenn Bruno davon Wind kriegt, wird das nix mit einem ehrlichen Job. Was können wir da machen?
Vielleicht hilft ein bisschen KI. Gab's in Hannover nicht auch KI?
Wenn du gut harmonierende Algorithmen meinst, ein bisschen KI gab's da.
Was macht die?
Löcher bohren, baggern, Pakete schleppen. Und wenn 5G gerade nicht funktioniert, kann KI rechtzeitig auf 4G runterschalten. Und irgendwelche anderen Hilfsjobs erledigen. Autofahren zum Beispiel.
Was? KI kann nur mies bezahlte Hilfsjobs ersetzen? Wenn KI wirklich intelligent wäre, Knacki, welche Jobs würdest du durch KI ersetzen?
Die super teuren Jobs natürlich. Das halten die Bosse aber bestimmt nicht für intelligent. Soll gerade mal reichen, um Autos zu lenken oder einen Lift zu bedienen. Nächster Halt, dritte Etage, Damenabteilung und zum Parkdeck 5.
Und warum nennen die sowas Intelligenz? Dagegen ist Bruno doch selbst als Liftboy 100-mal schlauer.
Wenn der mit oder ohne 5G wieder als Schränker arbeiten will, bestimmt nicht.
Dann erklär Bruno doch, dass 5G nur im kleinzelligen Bereich funktioniert. Bruno ist intelligent und sensibel. Spätestens auf kleinzellig reagiert der hochallergisch.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Daten von Millionen Facebook-Nutzern lagen ungeschützt im Internet herum. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Das hat das Sicherheitsunternehmen UpGuard herausgefunden. Die Daten stammen von zwei Firmen, die Dienste auf Facebook angeboten hatten. Beide Datensätze seien in einem frei zugänglichen Bereich von Amazons Cloud-Dienst abgelegt gewesen. Der eine habe Accountnamen, Kommentare und Gefällt-mir-Angaben enthalten. Wie viele Facebook-Nutzer betroffen waren, ist nicht klar. Der zweite Datensatz enthielt auch die Passwörter von 22.000 Nutzern.
Bayer hält sich mit Details zu seinem Cyberangriff zurück.
Der Chemiekonzern verweist dabei auf laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln in der Sache. Bisher gab der Konzern bekannt, dass es seit Anfang 2018 Anzeichen für einen Cyberangriff gebe. Dahinter soll die Hackergruppe Vinti stecken, die laut Experten im Auftrag Chinas agiere. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Daten abgeflossen seien. Sicherheitsexperten hätten die Systeme bis März bewusst nicht bereinigt, um die Kommunikation der Angreifer analysieren zu können.
Australien will Gewaltinhalte aus dem Internet verbannen.
Das dortige Unterhaus hat Ende der Woche ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Es verbietet, Zitat, abscheuliche Gewaltinhalte über das Internet zu verbreiten. Dazu zählen Videos, die Terroranschläge, Morde oder Vergewaltigungen zeigen. Gegen Internetdienste, die derartige Inhalte nicht schnell löschen, können hohe Geldstrafen verhängt werden. Den Managern dieser Firmen drohen Haftstrafen. Medien- und Internetunternehmen haben das Gesetz kritisiert. Es mache eine proaktive Überwachung aller Nutzer nötig.
Auch Amazon möchte jetzt ein satellitengestütztes Internet.
Zunächst hatte der Branchendienst Geekwire über das Projekt berichtet. Inzwischen hat Amazon es bestätigt. Der Konzern will damit Hochgeschwindigkeitsinternet in schlecht erschlossene Regionen bringen. Laut Geekwire sind dafür über 3000 Satelliten in vergleichsweise niedrigen Umlaufbahnen von etwa 600 Kilometern vorgesehen.
Googles KI-Ethikrat ist wieder Geschichte.
Letzte Woche erst hatte der Konzern das achtköpfige Gremium externer Experten vorgestellt. Sie sollten über Probleme beraten, die aus Technologien wie der Gesichtserkennung oder dem maschinellen Lernen erwachsen. Jetzt hat Google den Rat wieder aufgelöst. Zuvor hatte es Kontroversen wegen dessen Zusammensetzung gegeben. So hatten Google-Mitarbeiter etwa dagegen protestiert, dass die Leiterin einer konservativen Denkfabrik in dem Gremium saß.
Frankreich macht mit seiner Digitalsteuer ernst, obwohl das den USA nicht gefällt.
Gestern sagte Frankreichs Finanzminister, man sei entschlossen, eine Steuer für große Digitalunternehmen einzuführen. Tags zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo vor der Einführung einer solchen Steuer gewarnt. Sie hätte negative Folgen für Frankreichs Bürger. Ein Vertreter des US-Finanzministeriums hatte Mitte März bereits mit einer Beschwerde bei der Welthandelsorganisation gedroht. Die Abgabe soll 3% der digitalen Umsätze von großen international tätigen Unternehmen betragen.
Im Rennen um das weltweit erste 5G-Netz gab es zwischen den USA und Südkorea eine Art Fotofinish,
bei dem Südkorea die Nase vorn hatte. Dortige Provider schalteten das erste landesweite Mobilfunknetz der neuesten Generation am späten Mittwoch frei. Das war 2 Tage früher als geplant. Ein Internetanbieter in den USA hatte seinerseits den Start eines regional begrenzten 5G-Netzes für Chicago und Minneapolis um 1 Woche vorgezogen. Am Ende sei das 5G-Netz in Korea laut deutscher Presseagentur aber 1 Stunde vor dem amerikanischen live gegangen. Anfangs war es gewählten Nutzern vorbehalten. Am gestrigen Freitag erfolgte der Startschuss für die breite Masse. An diesem Tag hat Samsung mit dem Galaxy S10 auch das weltweit erste 5G-taugliche Smartphone auf den Markt gebracht.
Sternzeit, 6. April. Gerammter Protoplanet im Bootes. In den kommenden Wochen zieht der Asteroid Nummer 2, Pallas, durch das Sternbild Bootes und erreicht seine beste Stellung des Jahres. Der Bremer Arzt und Amateurastronom Heinrich Wilhelm Olbers hat Pallas am 28. März 1802 entdeckt. Dieser Fund war buchstäblich ein Geschenk des Himmels, denn Olbers war dabei, den ersten Asteroiden Ceres zu beobachten. Während der Beobachtung fiel ihm ein weiteres Objekt auf, das nicht in seinen Sternkarten verzeichnet war. Weil es sich von Nacht zu Nacht ein wenig bewegt hatte, musste es sich um einen weiteren Planeten handeln. Die Herabstufung dieser Objekte zu Kleinplaneten erfolgte erst ein halbes Jahrhundert später. Pallas, benannt nach der griechischen Göttin der Weisheit, ist unregelmäßig geformt und hat einen mittleren Durchmesser von 540 Kilometern. Der Asteroid hat eine stark elliptische Bahn, deren Abstand von der Sonne um ±20% schwankt. Zudem ist seine Bahn mit einem Winkel von 35 Grad ungewöhnlich stark gegen die Erdbahn geneigt. Vermutlich ist Pallas ein übrig gebliebener Protoplanet aus der Anfangszeit des Sonnensystems, der mehrere schwere Kollisionen erlebt hat. Etwa alle 15 Monate überholt die Erde Pallas auf der Innenbahn. Wegen der schiefen Bahn schwankt die Helligkeit, die Pallas dann an unserem Himmel erreicht, sehr stark. In diesem Jahr ist ein Fernglas nötig, um Pallas auszumachen. Im März 2028 geht das bei perfekten Sichtbedingungen sogar mit bloßem Auge.
Ist Integration ein Konzept von gestern? Darum geht es gleich bei Streitkultur nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse an Computer und Kommunikation.